im Tagungsbüro oder an den unterschiedlichsten Stellen vorbereitet haben. Wir danken dir für die Möglichkeit, dass wir uns wieder in echt und live begegnen dürfen. Und wir bitten dich jetzt, dass du uns begegnest. Wir bitten dich für dieses Wochenende und wir bitten dich an diesem Wochenende vor allem um deinen Heiligen Geist, der uns gerne in den nächsten Tagen richtig um die Ohren wehen darf. Wir sind offen für Neues. Verändere du uns und mach uns alle miteinander neu. Danke, Jesus, für deine lebendige Gegenwart. In Jesu Namen, Amen. Und nun darf ich euch zwei Menschen vorstellen, die noch viel Zeit hier oben auf der Bühne haben werden, weil sie etwas zu sagen haben. Begrüßt mit mir unsere zwei Hauptredner. Frank kommt leider erst morgen mit dazu. Begrüßt mit mir Miham und Wilhelm.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin die Miham, bin vor ein paar Tagen aus Chicago gelandet und ich freue mich ganz arg, dass meine erste Präsenzveranstaltung nach der langen Corona-Zeit, die Pfingsttagung in Bogengrün ist. Herzlich willkommen.
Ja, ihr Lieben, Jesus macht alles neu, ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ihr Lieben, ich bin Wilhelm Bunz, bekannt als der Bibelraucher, glücklich verheiratet, zwei Kinder und alles Weitere erfahrt ihr im Laufe der Tage. Der Herr segne euch!
Ich hatte Ihnen beide vorher gesagt, ein kurzes Grußwort, aber dass es so kurz wird, hätte ich nicht gedacht. Also nachher dürfen Sie mehr erzählen. Und es ist total cool, dass das Römer-Team auch mit dabei ist, die uns jetzt mit hineinnimmt in das nächste Lied. Lasst uns gemeinsam kräftig singen. Sei du der Mittelpunkt, das Lied Nummer 7. Ihr findet alles, was ihr braucht, in diesem Heft. Viel Freude euch beim Singen.
Thank you.
Ihr habt sie eben schon gesehen, aber ich darf sie euch noch mal vorstellen, unsere heutige Rednerin. Sie ist verheiratet, Mutter von 3 Töchtern und geboren in Südkorea. Nach ihrem Studium der Theologie in Seoul, Heidelberg und Tübingen promovierte sie im Fach Neues Testament. Aber das, was ihr Herz bewegt, ist die Mission. Es folgen Missionstätigkeiten in Mikronesien, aber auch eine Profession für Neues Testament an der Internationalen Hochschule in Liebenzell. Neben ihrer Lehrtätigkeit ist sie eine gefragte Rednerin bei Tagungen und Konferenzen. Seit Mai 2021 lebt sie wieder in Guam und ist dort als Interimspräsidentin an der Pacific Island University tätig. Sie ist seit 5 Tagen zurück in Deutschland und wir freuen uns sehr, dass sie heute live bei uns auf der Bühne stehen wird und uns mit hineinnimmt in das Thema dieser Tagung. Siehe, er macht alles neu. Wir sind sehr gespannt auf ihre Worte und ihre Leidenschaft. Begrüßt sie mit einem riesigen Applaus, Miham Kim Rauchholz.
Ich habe nichts gemacht. Ich möchte die Bibelarbeit mit einem Gebet beginnen. Geliebter Herr Jesus Christus, hab von Herzen Dank für deine Gegenwart, für deine Präsenz durch deinen Heiligen Geist hier in Bobengrün, hier zu dieser Stunde. Herr, wir möchten dich bitten, dass du unser Herz und unsere Ohren öffnest, dass wir hören lernen, wie Jünger es tun. Herr, du hast gesagt, die Wahrheit wird uns frei machen. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Das Thema der Bibelarbeit lautet: Alles neu, wie geht das? Und ich möchte dazu den Bibeltext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, die Verse 1 bis 17, gemeinsam mit euch lesen. Johannes, Evangelium, Kapitel 3, Verse 1 bis 17. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Der Dialog zwischen Jesus und Nikodemus im Johannesevangelium Kapitel 3 übt bis heute eine gewisse Faszination auf viele Menschen aus. Christen wie auch Nichtchristen. Vielleicht, weil sich so manche wiederfinden in diesem Mann, der zwar vertraut ist mit vielen religiösen Regeln und Ritualen, aber immer noch auf der Suche nach Antworten ist. Oder man fühlt mit diesem Menschen, der sich nicht traut, tagsüber Jesus anzusprechen und daher in der Nacht ihn aufsucht, um seine Fragen loszuwerden. Vielleicht ist es aber auch so, liebe Brüder und Schwestern, dass die Frage, die Nikodemus damals beschäftigt hat, nämlich wie geht das, wie kann man neu geboren werden, auch für uns heute noch relevant ist und die Antwort Jesu, die er Nikodemus auf seine Frage gibt, bis heute eben auch nichts an ihrer Gültigkeit und Relevanz, nicht nur für uns, sondern für diese Welt verloren hat. Es ist Nacht und Nikodemus, ein Pharisäer und ein Oberster der Juden, sucht Jesus auf, weil er anhand der Zeichen, die Jesus getan hat, verstanden hat, dass dieser Jesus irgendwie von Gott kommen muss und dass Gott mit ihm sein muss, um solche Zeichen tun zu können. Und diese Feststellung bewegt ihn, der selber ein Lehrer Israels ist, nach mehr zu suchen und nach mehr zu fragen. Nun gibt es ja ein Verlangen nach mehr, das motiviert ist von einer ungesunden Gier, einer Unersättlichkeit und Unzufriedenheit, die einen Menschen letztendlich zerstört, weil man dieses Mehr eben in Menschen oder Dingen sucht, die dieses Verlangen in einem nach mehr gar nicht erfüllen können in ihrer Beschaffenheit. Ein Mensch kann nicht unendlich all unsere Sehnsüchte und Bedürfnisse erfüllen. Er ist nicht dafür geschaffen, weil er endlich ist. Genauso auch materielle Güter, die uns zwar kurzweilig dienen und befriedigen können, aber darüber hinaus eben unsere Sehnsüchte, die nicht materieller Natur sind, aber wesentlich für unser Überleben, nicht stillen können. Anders ist es mit einem Verlangen nach mehr, das auf Gott ausgerichtet ist. Eine geistliche Sehnsucht nach mehr. Gott ist nicht überfordert wie wir Menschen, wenn alle mit ihren Sehnsüchten und Verlangen zu uns kommen und erwarten, dass wir all ihre Bedürfnisse und Hoffnungen erfüllen. Die Größe, die Weite, die Tiefe und die Höhe, die Gott charakterisieren, sind nicht limitiert. Er ist unendlich. Und deshalb gibt es bei ihm auch eine unerschöpfliche Quelle an mehr. Mehr an Liebe, mehr an Gerechtigkeit, mehr an Freude, mehr an Wärme, an Hilfe, an Frieden, an Zuwendung und so viel mehr an Erbarmen. Und diese Sehnsucht nach mehr muss Nikodemus als Mensch auch geprägt haben. Wie immer er auch öffentlich zu Jesus stand, das Johannesevangelium erwähnt ihn noch zweimal in Kapitel 7, Vers 50 und Kapitel 19, Vers 39. Die eine Szene ist, wo die Pharisäer zu den Dienern, die sie rausgeschickt haben, um herauszufinden, wer Jesus ist, sie kommen zurück und die Pharisäer sagen zu ihnen, hat wohl jemand von den Obersten an ihn geglaubt, an Jesus geglaubt oder von den Pharisäern? Diese Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, sie ist verflucht. Und da spricht Nikodemus zu ihnen, der vormals zu ihm gekommen war, also zu Jesus gekommen war und der einer von ihnen war. Richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es zuvor von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche und siehe, dass aus Galiläa kein Prophet aufsteht. Die zweite Szene ist nach dem Tod Jesu, als Josef von Arimathäa kommt, um den Leib von Jesus vom Kreuz runterzuholen. Es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, ungefähr 100 Pfund. Sie, also Nikodemus und Josef von Arimathäa, nahmen nun den Leib Jesu und wickelten ihn in Leintücher mit den wohlriechenden Ölen, wie es bei den Juden zu bestatten Sitte ist. Interessant ist, dass an beiden Stellen eben dieser nächtliche Besuch von Nikodemus damals bei Jesus Erwähnung findet. Es ist nicht so, dass Nikodemus zu dem Zeitpunkt, wo er Jesus aufgesucht hat in der Nacht, genau gewusst hat, wer Jesus nun wirklich ist, was seine Aufgabe und seine Sendung sind. Aber er hat sich aufgemacht in der Nacht, weil er gemerkt hat, vielleicht erhofft hat und erwartet hat, dass er bei diesem Jesus vielleicht Antworten finden kann auf seine Fragen, die er in sich trägt und wohl sich selbst nicht beantworten konnte. Und so eröffnet Nikodemus das Gespräch mit dem, was er über Jesus schon erkannt hat. Und die Antwort Jesu darauf stellt die erste Herausforderung dar. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was hier in der Antwort deutlich wird, sind zwei Dinge. Erstens, das Leben, was wir hier auf dieser Welt schon haben, also das Leben, was uns dazu ermöglicht, hier zu sein, das Leben, was wir auf dieser Welt schon haben, ist nicht genug. Es gibt ein anderes Leben, in das wir hineingeboren werden müssen, wenn wir Gottes Reich sehen und mit Gott leben wollen. So wie die natürliche Geburt in diese Welt hinein die Geburtsstunde war für das Leben, was wir in dieser Welt heute leben, so erfordert auch der Eingang in die Welt Gottes eine Geburt. Mit den Worten von dem Theologen Adolf Schlatter ist es, Zitat, eine Geburtsstunde. Eine Stunde, in der ein neuer Mensch entsteht. In der ein neuer Mensch entsteht, in der ein neues Leben in ihm geschaffen wird und seinen Anfang nimmt. Zitat Ende. Das Zweite, was deutlich wird in der Antwort Jesu, ist, menschlich gesehen ist diese Forderung, die Jesus in seiner Antwort darstellt, unmöglich. War es schon schwierig genug für den bereits erwachsenen Menschen, umzukehren und wieder so zu werden wie die Kinder, wie diese Kinder, die hier herumlaufen? War es schon schwierig genug für uns Erwachsene, wie Kinder zu werden, um in das Reich Gottes hineinzukommen? Dann ist diese Forderung nach einer Neugeburt schlichtweg unmöglich. Denn es bedeutet ja eigentlich, wenn man diese Worte mal ganz ernst nimmt, es bedeutet eigentlich, wenn ihr nicht werdet wie ein Embryo im Mutterleib, wenn ihr nicht werdet wie ein Fötus im Mutterleib, dann könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Aber wir alle wissen, geboren werden ist nicht unsere Tat. Es ist etwas, was an uns geschieht im Mutterleib. Nicht etwas, was wir selber erschaffen können. Kein Mensch, der über diese Erde läuft, hat sich und sein Leben selber erschaffen. Das heißt, letztendlich, wir können diesen Neuanfang, diese Neugeburt ins geistliche Leben gar nicht selber bewirken. Genauso wenig wie wir bei unserer natürlichen Geburt in diese Welt etwas bewirken konnten. Und das begreift auch Nikodemus, genauso wie wir. Und er fragt direkt heraus, ohne Schnörkeleien, ohne metaphysische Gedankenverschachtelungen, er fragt direkt zurück, und wie soll das genau gehen? Wenn der Mensch bereits alt ist, soll der Mensch etwa wieder zurück in den Mutterleib, um wieder geboren zu werden? Es ist eine berechtigte Frage, liebe Brüder und Schwestern, und sie führt uns genau an den Punkt, wo ein Mensch sich öffnen muss für Neues, für anderes, für Fremdes, um weiter zu kommen. Nämlich an den Punkt, wo wir am Ende sind mit unseren eigenen Weisheiten und Möglichkeiten. Das Thema ist, ich mache alles neu. Der Punkt, wo wir am Ende sind mit unseren Weisheiten und unseren Möglichkeiten, das ist der Punkt, wo Neues beginnen kann. Der Punkt, wo unsere Komfortzone aufhört. Sowohl in unserem Gehirn, in unserem Verstehen, übrigens wie auch in unserem ganz praktischen Leben. Wie soll das gehen? Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wie soll ein Mensch wieder zurück in den Mutterleib? Ich glaube, dass keiner von uns eine Antwort hätte darauf. Die zweite Antwort auf diese Frage von Nikodemus, die zweite Antwort Jesu auf diese Frage fällt etwas konkreter, aber nicht viel leichter aus. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist Fleisch, was aus dem Geist geboren ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Rauschen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wiedergeboren durch Wasser und Geist. Das ist die zweite Antwort von Jesus. Das Wasser, das kennen wir sicherlich alle, ist das Wasser der Taufe, die die Sünder reinigt, die einen Neuanfang mit Gott wollen. Auch hier ist es übrigens bemerkenswert, dass Jesus nicht von der Umkehr, von der Reue oder der Buße des Sünders spricht, was die Neugeburt des Menschen ermöglicht, sondern vom Wasser der Taufe und damit deutlich macht, wiederum, dass diese Aktion nicht vom Menschen selber ausgeht. Nicht die Umkehr oder die Reue des Sünders, nicht die Buße, so wichtig und zentral sie auch sein mögen, sind der entscheidende Faktor bei der Neugeburt. Bei der Neugeburt, sondern das ihn reinigende Wasser und der Geist. In der Antwort Jesu an Nikodemus spielt Jesus, auf dem der Heilige Geist ruht, so hat Johannes der Täufer Jesus beschrieben, auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihn bleiben, dieser ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Johannes 1. Dieser Jesus antwortet und spielt auf die doppelte Bedeutung von dem Wort Geist, Pneuma, an, als Hauch, Odem oder Wind. Und die Eigenschaft des Heiligen Geistes, die Jesus hier hervorhebt, ist, der Pneuma weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jedem, der vom Geist geboren wird. Das bedeutet, dass das Wirken des Geistes für uns Menschen immer ein Geheimnis bleibt. Und wenn jemand sagt, das ist nicht so, dann mag es nicht der Geist Gottes gewesen sein. Denn was Jesus hier über den Geist Gottes sagt, ist, dass du vielleicht sein Wirken spüren kannst, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Es ist ein Geheimnis. Wir können von seinem Wirken etwas erkennen, aber wir können nicht sein Wirken überschauen oder den Heiligen Geist gar durchschauen, lenken oder kontrollieren. Und vielleicht liegt auch hier ein Grund, liebe Brüder und Schwestern, weshalb wir uns als Christen, und da müssen wir uns auch selber mal hinterfragen, vielleicht liegt hier auch ein Grund, weshalb wir uns als Christen oft so schwer tun mit dem Heiligen Geist. Nicht nur in der Theologie, wo Heiliger Geist eine Randerscheinung darstellt. Während wir diese Befangenheit übrigens nicht unbedingt haben, wenn es um die Auslegung der Heiligen Schrift oder um die Ausübung der Taufe geht. Beides ist uns vertraut. Beides scheint uns greifbarer zu sein. Das eine ist ein Buch, das wir in der Hand halten können, das wir lesen, auslegen können. Das andere ist Wasser mit einem Ritual, was uns Sicherheit gibt. Sie sind vertraute Begleiter in unserem christlichen Alltag. Es scheint jedoch etwas anderes zu sein mit dem Heiligen Geist, obwohl er doch zu uns gesandt ist von Jesus als Beistand, der immer mit uns und bei uns ist. Der Geist weht, wo er will, nicht in den Bahnen, wie wir es wollen und vorgeben. Und genau deshalb führt er uns auch heraus. Genau deshalb, weil wir den Geist nicht kontrollieren können, Gott sei gedankt. Weil wir den Geist eben nicht in einer Fußnote einfach hinplatzieren können. Genau deshalb, weil wir den Geist nicht kontrollieren können, führt er uns heraus aus unseren eigenen Bahnen, aus unseren eigenen Beschränkungen und limitierten Möglichkeiten hinein in das Reich Gottes, wo wir erfahren dürfen, oft staunend, ungläubig und manchmal auch sicherlich erschrocken, was die unendlichen Möglichkeiten Gottes sind. Und wie wir durch den Heiligen Geist hineingeboren werden in ein neues Leben, das real ist. Wenn es nicht real wäre, würden Sie wahrscheinlich nicht hier sitzen, schätze ich mal. Würde Pfingsttagen Bobengrün nicht immer wieder stattfinden, wenn es nicht real wäre, was Sie in Ihrem Leben erfahren. Der Grund, weshalb Sie hier sind. Hineingeboren durch den Geist in dieses Reich Gottes, das so anders ist als das, was wir von dieser Welt her kennen. Und an dieser Stelle fragt Nikodemus noch einmal nach. Wie? Wie kann dies geschehen? Und die Antwort Jesu ist ziemlich direkt. Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, und ich möchte Sie bitten, noch einmal besonders zuzuhören. Wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische, das Weltliche gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und jetzt kommt diese berühmte Stelle, die uns so, so vertraut ist. Und wenn es die einzige Bibelstelle ist, die wir auswendig kennen. Und so sehr hat Gott diese Welt, unsere Welt, kaputte Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben können. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Was Jesus hier dem Nikodemus, diesem halb maybe herzigen Nikodemus, der ein bisschen was verstanden hat von Jesus, noch lang weit, weit weg ist von einem Glauben, was wir als Glauben bezeichnen würden, was Jesus hier diesem halbherzig fragenden, in der Nacht Jesus aufsuchenden Menschen, zweifelnden, sich fragenden Menschen als Antwort gibt, liebe Brüder und Schwestern, gibt uns auch ein bisschen einen Einblick in Jesu Person, in seine Persönlichkeit. Jesus gibt ihm keine halbherzige Ausführung des Evangeliums. Deshalb habe ich sie gebeten, noch einmal genauer zuzuhören. Ein nicht vorsichtiges Umschreiben der Ränder, der äußeren Ränder, sondern er dringt direkt zum Kern des Evangeliums vor, zum Kern dessen, wer er ist und zum Kern, was seine Sendung ist. Adolf Latter schreibt hierzu, das Wort, das Jesus Nikodemus gibt, spricht seinen ganzen Willen, das volle Evangelium aus. Und was es bedeutet für Nikodemus ist dies. Und was es bedeutet für uns heute ist dies. Jesus spricht zu Nikodemus, nie wirst du verstehen, wie ich denke und handle, nie dich in den Gang meines Lebens finden, wenn du nicht begreifst, wenn wir nicht begreifen heute, dass meine Sendung ist, nicht zu richten, sondern zu retten. Noch einmal, wenn wir nicht begreifen, liebe Brüder und Schwestern, und ich weiß, dass ihr das Evangelium tausend, vielleicht sogar hunderttausend Male gehört haben. Es ist doch jedoch was anderes, ob man es im Kopf gehört hat oder ob es hier angekommen ist. Wenn wir nicht begreifen, dass Jesus nicht gesandt worden ist in diese Welt, in diese dunkle, kaputte, gebrochene, sündige Welt, in ihr und mein Leben, das nicht anders ist als diese Welt, dass er nicht gesandt worden ist, um zu richten, sondern um zu retten. Und das sind nicht meine Worte. Wenn manche von Ihnen sagen, das klingt aber komisch. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte im Johannesevangelium Kapitel 3. Und das ist ehrlich gesagt sogar auch für mich als Theologin ein steiler Satz. Angesichts der Tatsache, dass es so viele Gerichtspassagen in der Bibel gibt, so viele Geschichten und Drohungen, wie das Böse unter uns ausgerottet werden soll und muss, wie Sünder eben nicht in der Gegenwart des Heiligen Gottes überleben können, wie unsere Sünden und Unreinheiten uns trennen vom Licht Gottes. Und das ist alles wahr, weil es auch in der Bibel steht. Und deswegen empfinde ich diesen Satz in Johannes Evangelium Kapitel 3 so steil, dass man erstmal innehalten muss und sich fragen muss, was bedeutet es dann? Was sollen dann die ganzen Gerichtsaussagen? Woher die Angst, die uns ja auch immer wieder begleitet? Bei jeder Schuld, mag sie offenbar sein oder versteckt, die unser Leben begleitet. Mir ist in einer Seminararbeit vor langen, langen Jahren, die ich zu korrigieren hatte, einmal dieser Aussage begegnet. Und ich habe sie mir gemerkt, weil es mich so schockiert hat, weil es in meinem Unterricht war. In dieser Seminararbeit stand dieser Satz, Jesus ist nur zu 50% der Messias, weil in ihm die Gerichtsverheißungen des Alten Testaments, die Johannes der Täufer angekündigt hat über den Messias, nicht erfüllt worden sind. Und ich habe darauf, ich meine, fast 2-3 Seiten Kommentarkorrektur zurückgeschrieben, wo ich diesen Studenten darauf hingewiesen habe, auf ein paar Bibelstellen, und ich möchte diese auch mit Ihnen teilen. Eine bekannte Bibelstelle, Jesaja 53. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. 2. Korinther 5, 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Galater 3, 13. Christus aber hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und das letzte, Kolosser 2, 14. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Wer war denn geheftet am Kreuz? Doch nicht ein Stück Pergament, das im Wind flattert, auf Golgatha. Es war doch Jesus Christus, der Sohn Gottes, der all unsere Schuld, all unser Versagen und all unsere Sünde, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, auf sich genommen und zum Kreuz getragen hat. Das ist doch die Botschaft des Alten und des Neuen Testaments. Der das Gericht, das uns hätte treffen sollen. Und deswegen stimmt es nicht, wenn man sagt, Jesus hat nur zu 50% Messias-Bedingungen erfüllt. Warum? Weil das Gericht am Kreuz sich erfüllt hat. Das Gericht, wo wir uns immer wieder ängstigen, jedes Mal, wenn wir vielleicht eine Pornografie schauen oder wenn wir wieder eine falsche Musik hören oder wenn wir irgendwas gemacht haben, wo wir genau wissen, das war dunkel. Das ist nicht gut. Das zerstört deine Ehe. Das, was du bei deinen Kindern gerade gemacht hast, war nicht richtig. Jedes Mal, wenn uns die Angst einholt vor dem Gericht, dann wissen wir doch, dass dieses Gericht stattgefunden hat. Am Kreuz. Das ist doch das, was diese Bibelstellen, die ich Ihnen gerade vorgelesen habe, so unmissverständlich für uns, für uns, für uns. Er wurde zum Fluch für uns. Er wurde zur Sünde für uns, der von keiner Sünde wusste, damit wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Deshalb sagt Johannes 3, 18, wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Nicht, weil es kein Gericht gibt. Es gibt Gericht, es gibt Hölle. Aber wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Ich möchte noch einmal diesen Gedanken schließen mit den Worten von Adolf Schlatter, der mir in meinem Theologiestudium immer wieder, auch in den Momenten, wo ich das Gefühl hatte, ich muss mit dem Theologiestudium aufhören, immer wieder eine Richtung vorgezeigt hat. Und das sind wieder seine Worte. Gott handelt am Glaubenden, an Ihnen und an mir. Ich denke mal, dass Sie hier sind, weil Sie entweder den Glauben suchen, interessiert sind oder weil Sie glauben. Gott handelt am Glaubenden, an Miham und an Ihnen, nicht nach seiner Bosheit, der das Verderben gebührt, sondern nach seinem Glauben, der das ewige Leben bei Christus sucht und erhält. Der das ewige Leben bei Christus sucht und erhält. Die Frage war, wie ist das möglich? Wie kann das geschehen? Wie können wir neu geboren werden? Wie können wir eine Geburtsstunde erfahren, das uns Eingang verschafft in diese neue Welt Gottes? Wie kann man neu werden? Wie geboren werden durch Wasser und Geist? Die Antwort, die Jesus damals an Nikodemus gegeben hat, ist heute ohne Abstriche genauso gültig. Und sie lautet, wir werden neu geboren durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der gekommen ist, nicht uns zu richten, sondern uns zu retten. Amen.
Vielen Dank, liebe Miham, für deine Worte. Und wie das ganz praktisch werden kann, der Heilige Geist im Alltag, wie er wirkt bei uns, in uns. Wir werden jetzt eine Geschichte hören von meinem Kollegen aus Martin Schmid aus dem CVD Bayern.
Einen wunderschönen guten Abend. Geschichte ist, glaube ich, übertrieben. Ich habe es einfach letzte Woche erlebt. Und bevor ich jetzt anfange, das Erlebnis zu erzählen, für alle, die jetzt denken, wow, da kommt was ganz Abgespacedes, was ganz Schräges, was dir niemals passieren kann, ich kann dir jetzt schon sagen, es kann dir auch passieren, genau wie mir. Ich war da bei dieser Veranstaltung in Erfurt, eine ziemlich große Veranstaltung, ja, ich sehe, da war ich nicht alleine, okay, und ich habe Essen ausgegeben. Für Tausende von Leuten nacheinander so Essen ausgegeben, einfach so. Und mit der Zeit, nach einer Stunde oder so, habe ich gedacht, ja, ich will da noch mehr machen, als quasi das Essen darüber zu reichen. Ich will irgendwie die Leute noch besser anschauen. Also habe ich sie noch besser angeschaut und ins Auge geschaut, ins Gesicht. Und mit der Zeit habe ich mir so eine Challenge draus gemacht, so eine Herausforderung rauszufinden, wo kommen die Menschen her. Alles in Windeseile, tausende von Leuten, die ein Essen wollten. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt und gehört, was reden die für einen Dialekt und so. Und dann ist dieses Erlebnis, was ich dir heute Abend sagen will, hier in Bobengrün, passiert, wo Jesus an mir was Neues gemacht hat, mitten in der Essensausgabe am Christiwell. Ich habe also dann so einen Menschen gefragt, ich habe das bei vielen gemacht, so nach dem Dialekt, gell, du bist doch Schwabe, wie ich auch, ne? Und da schwätzt man so ein wenig. Und dann habe ich gefragt, ja, wo kommst denn du her in Schwäbisch? Und dann hat er gesagt, aus Waiblingen. Und dann habe ich gesagt, ja, wo denn da, weil die Ecke kenne ich, ist auch meine Ecke, wo ich herkomme. Dann sagt er, er kommt aus Strümpfelbach. Der Name ist nicht so wichtig, aber da bin ich nun mal geboren. Und er auch, er kommt aus Strümpfelbach, das hat er mir ganz schnell so beim Essen ausgeben gesagt. Und dann sage ich, ja, ich auch. Und dann gucken wir zwei uns an, dieser für mich erstmal fremde Mann und ich. Und wir stellen in dieser Essensausgabe, Schlange ich so in, hinter der Theke, er mit seinem Teller vorne, wir stellen fest, dass wir zusammen in die Schule gegangen sind. Und dann sagt er seinen Namen, Ralf Charlie. Und es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Das war genau der Ralf. Ich weiß noch genau, wie der war. Und ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Ralf bei einer christlichen Veranstaltung sehen werde. Im Leben nie, ganz ehrlich nicht. Und ich war sprachlos, dass Ralf dort am Christiwell war. Er hat mir dann noch schnell zugerufen, wo er jetzt arbeitet. Er ist auch im Verkündigungsdienst, er ist auch ein Bote Jesu. Und ich, der kleine Martin an der Essensausgabe, ich konnte nicht richtig weitermachen in dem Moment, weil ich war beschämt. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Ralf einmal zu Jesus kommt. Das gebe ich ehrlich zu hier mit vor Zeugen, ihr hört es alle. Aber Jesus macht alles neu, auch an anderen und auch an denen, wo ich es mir gar nicht denken kann und auch an denen, wo ich es vielleicht gar nicht will. Siehe, ich mache alles neu, sagt Jesus, gilt auch für die, über die du nicht denkst, dass es gelten kann. Es gilt auch für die, bei denen es du vielleicht gar nicht willst. Und ich habe beschämt gelernt, dass er es an Ralf Charlie getan hat. Und ich will mir eins vornehmen. Ich will nie wieder sagen, ein Mensch lebt nicht mit Christus, sondern ich will meine Sprache ändern. Gott hat mich berührt, sein Geist hat geweht in diesem Moment. Ich will sagen, er lebt noch nicht oder gerade noch nicht mit Jesus. Ich will denken und fühlen, dass Jesus an jeden Menschen ran will, egal was ich über die Menschen denke. Gott ist groß, er wirkt. Und er kann Neues machen an uns hier in Bobengrün. Genießt die Zeit, Gottes Geist, der wirkt wann und wo er will. Und wenn es bei der Essensausgabe ist, genießt es, Gottes Geist wirkt.
Vielen Dank für deine Worte, Martin. Lasst uns gemeinsam jetzt singen und antworten mit dem Lied Die Liebe des Retters, Lied Nummer 6 in euren Liedheften.
Wir wollen miteinander beten und wer will, darf dazu aufstehen. Wir reden mit unserem Gott, dem Allmächtigen, dieser Retter, der auch hier da ist unter uns. Und wer will, darf auch sitzen bleiben. Ich würde es gerne so machen, dass ich zuerst mit einer Stille beginne, wo ihr nochmal nachdenken könnt über das, was ihr gehört habt an diesem Abend von Gott selbst in euer Herz hinein. Und dann möchte ich beten. Herr Jesus Christus, vielen Dank, dass du uns kennst. Herr Jesus Christus, vielen Dank, dass du uns siehst. Herr Jesus Christus, vielen Dank, dass du uns trotzdem liebst. Du siehst all unsere Fragen. Du weißt, was uns beschäftigt, wo wir gar nicht wissen, wie es gehen soll. Und du bist hier. Wir dürfen mit dir reden, wir dürfen dich fragen. Du bist hier an diesem Ort, an diesem ganz besonderen Ort hier in Bogengrün. Und so bitte ich dich, dass du auch an diesem Abend uns Fragen ins Herz gibst, die uns umtreiben und Antworten schenkst, die uns satt machen mit dem, was wir suchen, die uns reich machen mit dem, was du schenkst, über diese Erde hinaus. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass deine Wahrheit größer ist, als wir es jemals begreifen können, als diese Welt es jemals bieten kann, dass du ewig bist und größer. Herr, und so danke ich dir, dass wir trotzdem mit dir reden dürfen, obwohl du so groß bist. Herr, du kannst Dinge neu machen in unserem Leben. Und darum bitte ich dich, du weißt, was in unserem Leben neu gemacht werden darf. Du kennst uns und du siehst in die Zukunft. Du bist der Alleinige. Dir gebührt die Ehre. Amen.
Und das, was jetzt auch neu ist, es steht nämlich so nicht im Programmheft drinne. Am Anfang habe ich der Band ein Lied geklaut, weil ich einfach zu früh auf die Bühne gegangen bin. Deswegen haben wir jetzt die große Freiheit, einfach nochmal das Lied Nummer 4, Herr, du gibst uns Hoffnung, gemeinsam zu singen.
Und begreift.
Es gibt noch ein paar wichtige Informationen, die für uns alle wichtig sind, hier auf diesem Gelände. Ihr wisst vielleicht alle, wir leben hier in einem Landschaftsschutzgebiet und es gibt ganz viele Sicherheitshinweise, die in diesem Heft stehen, aber vor allen Dingen wichtig wäre uns, dass Feuer und Rauchen im Wald absolut verboten sind. Bitte haltet euch daran. Dann wäre es großartig, wenn alle Leute, die irgendwie ein Auto auf diesem Gelände haben, den Fußgänger erstmal den Vortritt lassen, also erstmal 20 Minuten einfach ihr Auto stehen lassen und dann vom Gelände fahren. Wir wollen euch an die vielen guten Angebote erinnern, die es hier auf dem Gelände gibt. Wir haben Bücher im Bücherzelt, da könnt ihr stöbern und schauen. Es gibt ein sehr gutes Seelsorgeangebot, es gibt ein Oasezelt, wo man sich einfach nochmal einen kurzen Moment zurückziehen kann. Und es lohnt sich, auf einen Kaffee oder Tee und einem Tagungscafé vorbeizuschauen. Diesmal gibt es auch einen Outdoor-Bereich, also da kann man auch draußen sich einen Kaffee holen und draußen mal eine Runde vorbeischauen. Genau, es ist um 22:30 Uhr, gibt es heute noch